Es gibt also Möglichkeiten, tatsächlich medizinische Daten über unsere Handgelenke oder Finger zu generieren, was ja schon mal per se ein Wunder ist.
Es braucht alles dann einen professionellen Abschluss. Das kann, glaube ich, ein Wearable noch nicht in der Form bieten. Vielleicht in 10 bis 20 Jahren, oder Markus?
Ich fange an, zum Beispiel auf dem Fahrrad zu sitzen und habe auf einmal eine Herzfrequenz von 130, weil ich meine Hand gerade ungünstig abgestützt habe. Also man muss das immer mit Vorsicht analysieren und auch dann die Auswertung manchmal etwas anpassen.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, hallo Thomas.
Markus, ich grüße dich. Wir sind miteinander online unterwegs und ich sehe gerade, dass du in Arbeitskleidung vor mir sitzt und zwischen der ein oder anderen Untersuchung mit mir einfach mal schnell eine Podcast-Folge aufzeichnest.
Naja, ganz so ist es nicht, Thomas. Programm ist fertig. Ja, also das wäre dann doch zu viel verlangt, dass ich zwischen den Herzkatheteruntersuchungen noch eine Podcast-Folge aufnehme. Aber du siehst mich tatsächlich noch in Arbeitsklamotten. Ich bin noch eine Weile hier. Und die Patienten, die müssen ja immer noch eine Weile liegen nach der Untersuchung. Und da bin ich natürlich noch dabei. Also von daher ist aber nichts zu erwarten und wir können in Ruhe unsere neue Folge aufnehmen.
Also Markus, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Wir wollen uns heute über etwas unterhalten, was durchaus den ein oder anderen im positiven Sinne begleitet. Wir unterhalten uns zum Beispiel über Aufzeichnungen mittels einer Apple Watch oder anderen Techniken, Wearables. Und während wir uns unterhalten, habe ich mal mit meiner Uhr ein EKG gemacht und es wurde Gott sei Dank festgestellt, dass ich keine Auffälligkeiten habe, kein Vorhofflimmern und ein 60er Puls. Das ist doch schon mal ein guter Einstieg für unser Gespräch, oder?
Ja, absolut. Diese Wearables, gell, das ist ja auch so ein Wort, das, glaube ich, vor 10 Jahren noch nicht existiert hat, also eine klassische Neuschöpfung von einem Wort. Ist ja in aller Munde und gekoppelt mit künstlicher Intelligenz, die wir ja in den letzten Folgen mal abgehandelt haben, ist es natürlich auch in der Kardiologie jetzt neu. Es ist eine neue Entwicklung und viele Patientinnen und Patienten haben sich bereits auch schon in irgendeiner Form ein Wearable gekauft und sie möchten natürlich wissen, weil natürlich in der Werbung und auch im Bekannten- und Freundeskreis darüber viel erzählt wird, über Sinn und Nutzen von so einem Gerät, was hat's damit auf sich, was kann man wirklich davon erwarten, was kann man nicht erwarten und wie setzen wir es in der Kardiologie ein und darum soll es heute in der Folge gehen.
Also Markus, wir unterhalten uns über die Wearables, ein, wie du sagst, gängiger Begriff, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, was steckt denn wirklich dahinter, damit auch alle, die uns heute zuhören, damit was anfangen können.
Ja, mache ich gerne, Thomas. Also du hast ja offensichtlich auch ein Wearable, nämlich, wie ich weiß, eine sogenannte Apple Watch. Das ist also, glaube ich, mit der Marktführer bei diesen Wearables. Es können also sogenannte Smartwatches sein, also Uhren, die mehr können als nur die Zeit ablesen, die eigentlich wie ein Handy fungieren mit Zusatzfunktionen, was unsere Gesundheitstracking anbelangt. Es gibt aber auch Ringe, es gibt Armbänder, es gibt also ganz verschiedene Möglichkeiten, tatsächlich medizinische Daten über unsere Handgelenke oder Finger zu generieren, was ja schon mal per se ein Wunder ist. Und was können die alle? Sie können also unsere Gesundheit überwachen, zumindest versprechen sie das. Sie können unseren Schlaf analysieren und sie können EKGs schreiben, so wie du es ja eben schon mir demonstriert hast.
Und das ist ja wirklich was, Markus, was deinen Alltag doch tatsächlich unterstützt und einen großen Nutzen für dich als Kardiologen bringt, oder?
Ja, also ich sag mal so, es ist auf alle Fälle mal brandaktuell. Es ist ziemlich alltagsnah, weil viele sprechen darüber. Und andererseits muss man sagen, wird es schon mal ordentlich überschätzt. Diese Wearables, die boomen. Jeder hat gefühlt sowas jetzt am Handgelenk. Für uns als Kardiologen ist es nicht immer nur ein Segen. Aber wir können ja mal analysieren, wo für uns so der größte Nutzen ist, jetzt mal aus ärztlicher Sicht gesprochen. Und da ist es tatsächlich die Früherkennung von Herzrhythmusstörungen, Thomas, insbesondere beim Vorhofflimmern. Weil viele Geräte, wie zum Beispiel die Apple Watch oder auch das Fitbit-Band Sense, haben mittlerweile diese EKG-Funktionen, die Pulsunregelmäßigkeiten tatsächlich erkennen und dann auch dir ein Warnsignal senden, hoppla, mit deinem Puls stimmt irgendwas nicht, zeichne mal ein EKG auf, guck mal nach, was da los ist.
Markus, ist es für dich dann tatsächlich auch ein Alltagsthema, dass Patienten, Patientinnen mit einer entsprechenden Technik ausgestattet das Vorhofflimmern erkennen lassen und dann, da werden ja auch automatische Meldungen dann losgeschickt oder Notruf abgegeben. Erlebst du das im Alltag tatsächlich?
Ja, das erlebe ich tatsächlich. Natürlich noch selten, aber immer mehr. So eine Apple Watch, das weißt du besser als ich, kostet ja auch durchaus was. Also viele können sich das gar nicht leisten. Deswegen gehört es natürlich noch nicht jetzt zum Alltag. Aber die Zahl der Patienten, die sowas benutzen, ist relativ hoch. Und dann kommt noch natürlich dazu, dass gerade Vorhofflimmern ist ja eine Erkrankung vor allen Dingen des älteren Menschen, also vor allen Dingen 70 plus. Und diese Patientengruppe, gerade mal wenn es in die 80er reingeht, ist natürlich jetzt nicht so technikaffin und ich habe jetzt wenige 80-Jährige kennengelernt, die eine Apple Watch tragen oder ein Fitnessband. Also von daher ist es schon der Einsatz noch begrenzt, aber in der Praxis immer mehr spürbar.
Und somit ist es auch etwas, was du dem einen oder anderen empfiehlst, wenn es denn für ihn möglich ist, oder?
Also eine Empfehlung, da sind wir schon wieder bei einem ganz anderen Aspekt. Es ist jetzt natürlich für eine bestimmte Patientengruppe sehr, sehr hilfreich. Jetzt bleiben wir mal beim EKG und beim Vorhofflimmern. Denn wenn man jetzt eine große Studie sieht, da ist die sogenannte Apple Heart Study durchgeführt worden vor ein paar Jahren. Und da wurde tatsächlich geguckt, wie effektiv, wie gut sind denn solche Uhren im Erkennen von Herzrhythmusstörungen. Und die haben tatsächlich gezeigt, dass wenn die Uhr eine Herzrhythmusstörung gemeldet hat, dann lag über 80% der Fälle also wirklich was vor. Das heißt, die Sensitivität, du erinnerst dich an eine Folge, die dir, glaube ich, immer noch im Magen liegt, als ich dir Sensitivität und Spezifität erklärt habe. Also die Sensitivität, dass wir eine Erkrankung vorliegen haben und die soll erkannt werden, das ist bei der Apple Watch sehr, sehr hoch. Die Spezifität, das heißt, wenn sie etwas erkennt und meldet, ob es dann tatsächlich was Krankhaftes ist, da sind wir bei weitem nicht so hoch. Und deswegen können wir es einsetzen als, ja, ich würde mal sagen, Wecker, als Warnhinweis. Und das bringen die Patienten dann tatsächlich auch in die Sprechstunde mit. Das kann man ja dann problemlos auf sein iPhone speichern. Und dann kommt der Patient mit dem Einkanal-EKG auf dem Handy und zeigt es dem Arzt. Und dann kann man durchaus was damit anfangen.
Also schon etwas, was in der heutigen Zeit durchaus einen Vorteil bringt. Aber wie du es gerade bewertet hast, natürlich aus medizinischer Sicht immer auch mit der entsprechenden Distanz zu sehen ist. Und es braucht alles dann einen professionellen Abschluss. Und das kann, glaube ich, ein Wearable noch nicht in der Form bieten. Vielleicht in 10 bis 20 Jahren, oder Markus?
Ich bin mir sicher, dass da die Entwicklung immer weitergeht und dass mit Sicherheit auch dann die Punkte der Spezifität deutlich verbessert werden, dass man also wirklich nur gewarnt wird, wenn auch tatsächlich was vorliegt, weil ansonsten kannst du dir vorstellen, bekommen sehr viele auch ängstliche Menschen am Tag 5 Hinweise. Und wenn man schon mal Vorhofflimmern hatte und vielleicht froh ist, dass man es endlich los hat und muss jeden Tag nochmal auf die Apple Watch gucken und kann dann das EKG, weil man ja nicht vom Fach ist, nicht richtig auswerten, dann kann das natürlich auch sehr belastend sein. Aber gerade, ich sage jetzt mal ein Paradebeispiel für Menschen, die schon jahrelang oder monatelang kein Vorhofflimmern mehr hatten, die gerne ihre Blutverdünner absetzen möchten, die aber sicher sein wollen, dass sie nicht unbemerkt am Tag immer mal wieder Vorhofflimmer-Episoden haben. Für solche Menschen ist es tatsächlich ganz vernünftig, sich so eine Uhr anzuschaffen, weil sie damit zumindest ein gewisses Maß an Sicherheit bekommen, dass der Rhythmus in Ordnung ist. Man muss es natürlich Tag und Nacht tragen. Das ist immer auch der Punkt, Thomas.
Ja, das ist, glaube ich, für jeden, der sowas nutzt, die Herausforderung, das in seinen Alltagsroutinen einzubauen, damit man wirklich auch den ganzen Tag die Uhr am Handgelenk hat. Markus, wir sprechen ja sehr oft über Lebensstiländerungen, wenn Patienten, Patientinnen bei dir sind. Und da spielt natürlich auch die Bewegung eine Rolle. Wie sinnvoll ist denn aus deiner Sicht der Einsatz einer solchen Uhr, um dort einfach konsequent voranzukommen?
Also da sprichst du jetzt eine weitere wirklich sehr, sehr große, gute Möglichkeit an, sich durch so ein Wearable wirklich beim Sport oder beim Training generell sich zu verbessern und vor allen Dingen sein Training anzupassen. Also diese Schrittzähler, damit haben wir ja mal angefangen vor Jahren, die waren ja schon ganz vernünftig, weil manche einfach nicht einschätzen konnten, wie viel bin ich denn heute schon gelaufen, komme ich auf meine 7 oder vielleicht auch 10.000 Schritte, dann hat das Handy das ja auch automatisch gemacht. Nachteil war, man musste sein Handy immer in der Hosentasche oder wo auch immer tragen. Das können natürlich jetzt diese Wearables alle und zwar sehr, sehr gut. Das heißt, du weißt immer, wie viel habe ich mich denn heute bewegt. Aber darüber hinaus kannst du natürlich auch durch die Herzfrequenzmessung jetzt ein sehr gutes Training machen. Gerade die Menschen, die tatsächlich ein bisschen Methodik in ihr Training hineinbringen, die also in gewissen Zonen trainieren möchten. Meistens sind es die Ausdauerzonen, die wir ja empfehlen. Das ist dann Zone 2 und Zone 3. Darauf werden wir mal in einer Extra-Folge eingehen, was das für Zonen sind. Und damit man so ein bisschen auch ein Feedback hat, kann man während dem Training schauen, wo bin ich eigentlich? Bin ich jetzt zu schnell? Bin ich zu langsam? Und ich kann natürlich am Ende des Tages schauen, habe ich heute ein gutes Training gemacht oder war ich zu intensiv unterwegs? Ja. Und da helfen diese Herzfrequenzmessungen natürlich sehr, sehr viel.
Markus, und wenn wir dann noch weitergehen, es lässt sich ja wirklich viel aufzeichnen. Ich erinnere mich noch an eins unserer letzten Treffen, da habe ich dir ganz stolz meine Schlafaufzeichnungen gezeigt auf der Apple Watch und war ja da zutiefst davon überzeugt, dass ich den perfekten Schlaf habe. Was hältst du von diesen Schlaftrackern jetzt wiederum natürlich in medizinischer Sicht? Ist das etwas, worauf man sich verlassen kann, womit man arbeiten kann? Wie ist denn da deine Einschätzung?
Also im Gegensatz zu der reinen Herzfrequenz muss man sagen, wird der Schlaf als solcher nicht wirklich berechnet, sondern der wird eher algorithmisch festgelegt. Und die Geräte, die schätzen den Schlaf anhand von Bewegung, also die sehen, bist du zum Beispiel, liegst du absolut ruhig da, die schauen, wie entwickelt sich deine Herzfrequenz. Und ich habe ja so ein Ding auch und mir ist schon ein paar Mal passiert, dass wenn ich dann abends mehr oder weniger regungslos vorm Fernseher sitze oder liege, dann kann so ein Gerät es mal als Schlaf auffassen und dabei schläfst du gar nicht und dann hast du gleich eine Fehlmessung dabei. Aber es ist jetzt auch besser als nichts, so muss man das auch sagen. Ob das mit deinen REM und deinen Tiefschlafphasen immer so stimmt, das wage ich mal zu bezweifeln. Da müsste man dann wirklich in ein Schlaflabor gehen, um da wirklich definitive Aussagen zu bekommen. Aber es dient auf alle Fälle mal als grobe Orientierung. Jetzt muss man natürlich sagen, was bringt es mir, Thomas, wenn ich dich frage, wie hast du heute Nacht geschlafen? Kannst du mir subjektiv meistens auch eine gute Antwort geben. Deswegen finde ich jetzt gerade, was den Schlaf anbelangt, den Nutzen etwas überschätzt. Ja. Was spannend ist, ist, was da oft gemessen wird, ist diese sogenannte Herzfrequenzvariabilität. Das heißt, es sind also Mikroveränderungen in der Herzfrequenz von Schlag zu Schlag. Und die zeigt ganz gut, wie dein Körper auf Belastung reagiert und wie er sich erholt hat. Ja. Und das ist zum Beispiel so ein Tool, was ich auch persönlich ganz gerne messe und was bei mir auch tatsächlich korreliert mit meinem so persönlichen Wohlbefinden. Wenn also meine Herzfrequenz eher starr ist, dann spricht es für einen hohen Stresslevel. Wenn sie sehr schwankt, wenn sie sehr variabel ist, dann spricht es für eine gute Erholung.
Markus, wenn man dann über Schlafaufzeichnungen spricht, wenn es dann ums Medizinische geht, dann hilft am Schluss tatsächlich nur noch das Schlaflabor, oder?
Also für eine ganz gute Analyse brauchst du tatsächlich ein Schlaflabor. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig, wie du dir vorstellen kannst. Meistens ein oder zwei Nächte dann irgendwo fremd schlafen. Und wenn man es wirklich professionell macht, ist man da verkabelt von oben bis unten, inklusive EEG. Also das ist sehr aufwendig und das würde man sicherlich auch nicht machen, um mal für seinen Lifestyle herauszubekommen, wie schlafe ich eigentlich, sondern da geht's ja wirklich um Abklärung von massiven Schlafstörungen, insbesondere der Schlafapnoe.
Markus, jetzt lass uns einfach mal nochmal einen Schritt weitergehen. Hört sich im Grundsatz ja alles ziemlich gut an, was man alles damit machen kann, auch vielleicht für sich persönlich ein gutes Gefühl zu bekommen. Aber wo siehst du denn definitiv die Grenzen von diesen ganzen Variables?
Also die größte Schwäche ist eigentlich der Kontext, den diese Geräte nicht erfassen können. Die wissen ja nicht, ob du jetzt gerade aufgeregt bist, weil wir diese Podcast-Aufnahme machen oder weil gerade irgendjemand anruft mit einem unangenehmen Anliegen. Die wissen nicht, hast du gerade Kaffee getrunken? Die wissen nicht, ob du krank bist. Natürlich kann man das und die neuen Geräte machen das auch in ein sogenanntes Logbuch eintragen. Was war heute los? Was hast du gemacht? Und das muss man dann natürlich mal über Wochen, wenn nicht Monate, konsequent ausfüllen. Und dann lernt die künstliche Intelligenz von deinem alltäglichen Leben und die Auswirkungen auf zum Beispiel deine Herzfrequenzvariabilität und kann dann vielleicht nach einigen Monaten dir auch tatsächlich Tipps geben. Aber da braucht man eine gewisse Disziplin. Diese Pulsoximetrie ist oft ungenau, gerade wenn ich mich viel bewege oder wenn ich kalte Hände habe. Ja. Und wie gesagt, die Schlafanalyse, das ist eher ja eine Schätzung als eine Messung, ja. Und ich habe das selber auch schon gesehen, ein hoher Puls, ja, der kann oft mal als Artefakt angezeigt werden. Das heißt, ich fange an, zum Beispiel auf dem Fahrrad zu sitzen und habe auf einmal eine Herzfrequenz von 130, weil ich meine Hand gerade ungünstig abgestützt habe. Also man muss das immer mit Vorsicht analysieren und auch dann die Auswertung manchmal etwas anpassen. Aber das sind so im Wesentlichen die Schwächen.
Und wenn man jetzt nochmal noch einen Schritt weiter geht, und da bin ich, glaube ich, selber durchaus auch gefährdet, das ist dann der Punkt, dass man eigentlich keine Aufzeichnung vergessen will. Also bei mir passiert es ab und zu, dass ich, was weiß ich, irgendein Training beginne und stelle fest, dass meine Uhr im Endeffekt die Aufzeichnung nicht ordentlich gestartet hat. Dann frustriert mich das sehr stark, weil mir fehlt dann eben ein Aufzeichnungswert. Ich glaube, das Problem haben doch viele, die sich jetzt mit diesen Variables beschäftigen, oder?
Ja, also Das ist dann ärgerlich, aber ich glaube, das macht noch keine Sorgen in dem Sinne. Was ich viel schlimmer finde und bedenklicher ist das, was wir gerne das digitale Hypochondertum nennen. Also Patientinnen oder Patienten oder auch ganz normale, in Anführungsstrichen, Bürger, die messen sich manchmal wirklich zu Tode. Also da kann dann eine leicht veränderte Herzfrequenzvariabilität, ein schlechter Schlafscore auftreten und schon ist die Verunsicherung sehr groß. Das mit dem Vorhofflimmern hat man schon erwähnt. Wenn am Tag 10 Fehlmeldungen kommen, dann macht einen das wirklich mürbe und um nicht zu sagen ängstlich. Und deswegen muss man da wirklich, wenn man da anfällig ist, würde ich empfehlen, also Finger weg von diesen Geräten zu lassen. Denn man muss mit dieser Datenflut und der Interpretation schon einigermaßen gut umgehen können.
Und so wie du das gerade schilderst, scheint es ja durchaus ein bisschen im Praxisalltag sich bei dir wiederzufinden, oder?
Ja, auch im persönlichen Bereich, gell? Also wenn man zum Beispiel, du hast es ja eben gesagt, du ärgerst dich, wenn dein Gerät es nicht richtig aufgezeichnet hat oder du siehst nach einer Anstrengung, dass die Werte, die da aufgezeichnet worden sind, einfach nicht passen können. Also wenn du bei einem lockeren Spaziergang sehr, sehr häufig eine Herzfrequenz über 160 gemessen hast, dann weißt du, das kann jetzt einfach nicht sein und es ärgert dich dann natürlich oder es macht dir vielleicht auch sogar Sorge, warum habe ich jetzt bei so einer niedrigen Belastung so eine furchtbar hohe Frequenz. Und natürlich mit dem Schlafscore, das kann wirklich so weit gehen, dass Menschen morgens aufwachen und ihren Tag davon abhängig machen, wie ihr Score auf dem Handy ist, der da abgebildet ist, und sich dann wahnsinnig unter Druck setzen, dass sie endlich mal jetzt gute Schlafwerte hinbekommen. Und kannst dir vorstellen, wenn man mit diesem Druck abends ins Bett geht, dass da nichts Gescheites bei rauskommt.
Ich glaube, wir können schon langsam zu einem Fazit kommen und mich würde mal deine persönliche Meinung interessieren. Kann man überhaupt absolut sagen, Wearables zu tragen oder nicht zu tragen? Gibt es da eine klare Meinung?
Also ich glaube im Moment noch nicht, sondern man kauft sich so ein Gerät ja, was ja wie gesagt auch ordentlich Geld kostet, nicht ohne Grund oder vielleicht manche auch, weil es einfach schick ist oder als schick gilt. Aber die meisten wollen ja damit was erreichen. Und wenn man, wie gesagt, Patient ist und möchte seinen Puls kontrollieren und ist nicht überempfindlich und hat für sich auch einen Modus gefunden, dass er nicht auf jede Warnmeldung sofort reagiert, dann ist das absolut sinnvoll. Menschen, die das für ihre Trainingszwecke oder auch für ein gesundes Leben benutzen und nicht jeden Wert auf die Goldwaage legen, sondern das einfach mal in Kontext bringen, kann das denn sein und wie fühle ich mich heute? Und wenn dann ich einen schlechten Erholungswert irgendwo ausgespuckt bekomme und fühle mich prächtig, dann nehme ich den vielleicht nicht so ernst, ja. Wenn ich mich dagegen an diesem Tag tatsächlich kaputt fühle und sich das deckt, dann kann ich das ja in der Tat nutzen, zu sagen, Mensch, heute lasse ich mal intensive sportliche Belastung sein. Also ich finde es insgesamt sehr positiv. Es hilft uns, motiviert zu trainieren. Es hilft uns, ein bisschen auf uns Acht zu geben. Aber wir sollten mit einer gewissen Distanz, sollten wir an solche Geräte immer rangehen. Und dann, glaube ich, sind wir auf der sicheren, guten Seite.
Markus, das ist doch ein guter und schöner Schlusssatz zum Thema Wearables. Ich persönlich bleibe weiterhin ein Fan dieser Technologie und tatsächlich lege ich meine Apple Watch eigentlich fast nie ab, sondern nur mal kurz zum Aufladen. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich bei dir unter den digitalen Hypochondern laufe. Ein netter Begriff, den ich heute das erste Mal gehört habe, aber ich glaube, das hat schon alles seine Berechtigung, wie du das formuliert hast.
Ja, dann hoffe ich, dass wir mit der Folge ein bisschen Einblick gegeben haben und vielleicht für den einen oder anderen jetzt eine gewisse Klarheit geschaffen haben, ob er sich sowas zulegt. Und eins ist, glaube ich, klar, die Zukunft wird in diesen Geräten liegen, da bin ich mir ganz sicher. Und die werden immer besser werden und immer mehr können. Und eines Tages, ja, werden die zum Beispiel sagen, wenn du dich jetzt heute nicht gut erholst, dann bekommst du morgen eine Erkältung. Gell? Und wenn es mal so weit ist, dann wäre es ja nun wirklich eine vernünftige Sache.
Sehr schön, Markus. Dann bedanke ich mich für die Einblicke aus medizinischer Sicht und freue mich auf unsere nächste Folge.
Vielen Dank, Thomas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Eine Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.